allora.
Ja, herzlich willkommen zum Infolora vom Freitag, den 19. Mai 2017. Es ist 18 Uhr. In der heutigen Sendung geht es im Hauptteil um den G20-Gipfel. Dazu haben wir Ausschnitte einer Veranstaltung in Berlin zur Sicherheitsarchitektur beim Treffen der G20 in Hamburg für euch vorbereitet. Vorher gibt es natürlich verschiedene Kurznews, die wir aber diesmal kurz halten, weil der Hauptteil ist ziemlich lange. Und wenn noch Zeit bleibt, dann stellen wir noch die neue Broschüre Funkstille vor, welche im April 2017 erschienen ist. Nun zu den Kurznews.
Genau. Angriff auf Verantwortliche des Bessler-Gutausbaus gehen weiter. Angriffe in der Nacht auf letzten Freitag, 5. Mai, an der Güterstraße in Basel. Beim Gebäude der EAGB Elektrizitäts AG, die für die Elektroanlage bei der Erweiterung des Bessler-Guts zuständig sind und sich auch sonst am Geschäft der Sicherheit beteiligen, wurde auf diverse Art Sachschaden angerichtet. Beim Lastwagen auf dem Vorplatz wurden alle Pneus gestochen, die Werbefläche aufgeschlitzt und die Front mit Farbe versprüht. Die ganze Fassade des Gebäudes wurde ebenfalls mit Farbe versprüht und der Spruch «Das ist eine Warnung, stopp Bessler-Gut» hinzugeschrieben. Direkt nebenan fanden wir dann das Büro der Grünen, bei denen zwei Fenster eingeschmissen und die Fassade mit dem simplen Spruch «Die Politik lügt» beschriftet wurde. Das Ganze haben wir auf dem Blog aus dem Herzen der Festung.noblogs.org gefunden.
Italien. Bekennung zu einem Brandangriff auf die Polizei. Gefunden auch auf dem Blog aus dem Herzen der Festung.noblogs.org und dieser Artikel wurde von der Seite Informa-Azione übersetzt. In der Nacht auf den 2. Februar haben wir uns auf dem Parkplatz der städtischen Polizei geschlichen, haben ein paar Autos angezündet und sind dann ungehindert wieder davon. Diesen Dreck in Uniform, Komplizen der Razzien und Deportationen, diesen Mördern sagen wir Scheiß für euren Anstand, Scheiße für eure Umschulung und Scheiße für eure Sicherheit. Solidarität mit allen eingesperrten anarchistischen Gefährten. Es lebe die Anarchie, es lebe die direkte Aktion. Anmerkung von Informa-Azione. In diesem anonymen erhaltenen Mail gibt es keinen Hinweis auf den Ort, wo diese Aktion ausgeführt wurde. Eine Suche in den lokalen Medien ergab aber, dass an diesem angegebenen Datum ein Angriff in Rom stattgefunden hat. Wir können auf keine Weise bestätigen, dass ein Zusammenhang zwischen dem Bekennerschreiben und dem Artikel in den Medien besteht.
Genau, wir kehren zurück von Italien wieder nach Basel und es geht weiter mit dem Bessler-Gut, nämlich Brandanschlag auf Bessler-Gut-Baustelle, auch auf barrikade.info gefunden, auch, ist ein bisschen übertrieben, das war die einzige Info auf Barrikade, aber sonst gibt es immer wieder spannende Sachen auf barrikade.info zu lesen. In der Nacht auf den 19. Mai haben wir einen Brandanschlag auf die Baustelle des Gefängnisses Bessler-Gut verübt. Ziel war ein großer Sachschaden, ohne dabei Menschen zu gefährden. Wir lehnen den Ausbau des Gefängnisses Bessler-Gut ab. Dies nicht bloß wegen der damit verbundenen Ausweitung der Ausschaffungshaft, welche Teil eines menschenverachtenden und tödlichen Migrationsregimes ist. Menschen werden aufgrund ihrer Herkunft eingesperrt, bevor sie mit Gewalt zwangsdeportiert werden. Dies ist bereits Grund genug für einen überzeugten Widerstand gegen diesen Bau. Wir wehren uns auch gegen den Gefängniskomplex als Ganzes. Wir verstehen Gefängnisse nicht als Instrument, welches so etwas wie öffentliche Sicherheit fördern, sondern als eine Institution, die soziale Ungleichheit reproduziert und potenziert. Gefängnisse sind Teil des breiten geführten Krieges gegen Arme und Migrant und Migrantinnen. Knäste sind gefüllt mit Menschen, welche in irgendeiner Form die Eigentumsverhältnisse in Frage gestellt haben. So werden Leute in zerstörerischen und entwürdigenden Verhältnissen gehalten, zu Zwangsarbeit verpflichtet, ausgebeutet und unterdrückt. Wir begrüßen jegliche Form von Widerstand gegen den Ausbau des Bessler-Guts. Allen ist es möglich, etwas dazu beizutragen. Für heute haben wir den Weg der Sabotage gewählt, um die Erweiterung direkt zu behindern. Für eine Welt ohne Polizei und ohne Knäste, sofortiger Baustopp und Abriss der bestehenden Gebäude.
Ja, und jetzt noch kurz eine Artikel von der Dissonanz, von der letzten Dissonanz, der Nummer 46 zu der Türkei. Gegenschläge von unten. Seit Monaten zieht die Türkei an der Grenze im Südosten Streitkräfte zusammen. Alleine in der Nähe des Flusses Kabur wurden 300 Panzer gesichtet. Es zeichnet sich ab, dass die Türkei zu weiteren Schlägen gegen die kurdischen Gebiete schreiten wird. Die jüngsten Luftangriffe auf Al-Malikaya und Sinjar, wobei Dutzende ums Leben kamen, sind wohl ein erstes Tasten auch auf die internationalen Reaktionen. Die Treffen in diversen Konstellationen, um zwischen den in syrischen involvierten Interessen zu verhandeln, folgen zurzeit in kurzen Abständen aufeinander. Niemand weiß, was genau dort verhandelt wird. Doch wie bereits in den letzten Nummern beschrieben, gibt es gute Gründe anzunehmen, dass Erdogan den Besatzungs- und Interventionskrieg, den er begonnen hat, bis zu Ende fortführen wird. Noch sicherer jetzt, da er die Machtlegitimität für sich reklamieren kann. Aber für eine Streitmacht, angetrieben von Willen zur Unterdrückung, war es noch nie einfach, gegen eine Guerilla zu kämpfen, angetrieben vom Willen, sich zu verteidigen und zu leben. In der Tat steckt das zahlenmäßig überlegene türkische Militär wöchentlich schwere Verluste ein und in ihrem Kampf gegen die kurdischen Guerillas. Und Erdogan ist sich sehr wohl bewusst, dass er bei einer Großoffensive viel verlieren könnte. Ins Bewusstsein gerufen wurde ihm das gewiss auch einige Tage vor dem Wahltag, als etwas geschah, was, wie es in der Türkei immer öfters geschieht, in den Nachrichten entweder gar nicht oder als Unfall und unter Verschweigen der Verluste dargestellt wurde. Einige kurdische Guerillas haben in langer Arbeit einen 90 Meter langen Tunnel unter das Gebäude der türkischen Sicherheitsdirektion und Antiterroreinheit in Diyarbakir gegraben und es daraufhin mit 2540 Kilogramm Sprengstoff in einen Mondkrater verwandelt. Das Resultat: 83 Polizisten tot und 110 verletzt. 8 Panzer, 10 Cobra-Hubschrauber, 4 militärische Transporter, 4 Panzerwagen, 6 Wasserwerfer, 2 Bagger und weitere Fahrzeuge wie Polizeibusse und Autos wurden zerstört. Die Aktion wurde denjenigen gewidmet, die beim Aufstand in Diyarbakir letzten Frühling starben. So, nun kommen wir zu einem Song von Fischer Mätteli Hood Gang, nämlich der Song Legu, und danach kommen wir zum Hauptteil. Genau, viel Spaß mit dem Song.
Lass mich Folk watchen, vollklatschen, vollspasten. Über Rap, ob ich's nett, um dir vorzulatschen. Der Militant Lingard mit einem Schlagring dran. Neben Plastiksand in meinem Nazi-Land. Du willst mich schlagen und mich kampfen in der Nacht vor meinem Block. Aber alles, was mir zu nach kommt, umarme ich zu tot. Ficker das, was mich nicht umbringt. Wer Chance hat, muss um sie, hab Spass. Und bis er zurücklacht, lach ich in Abgrund. Dass seine Fresse an einem Müllschlucker gleicht. Kostet mir ein Lächeln und ein Münz fürs Benzin. Und ich bleibe wach, rum, ich lauf Band, so wie ein Springer. Ich hab meine Eltern ins Portemonnaie geklaut. Doch, vielleicht deinem Mal, mach du doch dein Sound. Aber nervt damit nicht all. Je mehr Werbung, dass es braucht, desto schlechter dein Produkt. Und für die, wo der Zug längstens abgefahren ist, jetzt beim Warten auf den Bus noch einen Platz neben mir. Unsere Lieder brauchen keine Hook. Deine Lieder brauchen Hooks, die unsere eben nicht brauchen. Wir Peter Panen deine Captain Hook. Wir Peter Panen deine Captain Hook. Unsere Lieder brauchen keine Hooks. Deine Lieder brauchen Hooks, die unsere eben nicht brauchen. Wir Peter Panen deine Captain Hook. Wir Peter Panen deine Captain Hook. Fischer Mätteli, das ist Quartier Nummer 1. Während wir am Reisen sind,
sie da rasierst oder bei und zupfst dir deine Hausfrauen, um einer Frau zu gefallen. Doch sie mehr auf der Straße bleibst, grad lieber daheim. Du wirst überfahren von einem Taxi-Tram, auf der Schiene lebst du nicht lang. Kriegst den Kopf vor Augen, das letzte Gebet in Hand. Bla bla bla, mit Sägen ist es echt nicht wert. ICF, im ICF, ja ich seh Affen wie die. Jeden Tag an jedem Strassenecken, wie ein paar Psalmenzettel. Passanten nachsäckeln. Der Widerspruch ist mir unerklärlich, dass man der Meinung kann sein, dass man Nazis muss bekämpfen. Aber im gleichen Satz will man mehr zusammen Arbeit erreichen zwischen den Linken und den Rechten. Nein, Mann, wir sitzen nicht im gleichen Boot, wir sind Piraten auf der Straße und du bist ein Idiot. Unsere Lieder brauchen keine Hook, deine Lieder brauchen Hooks, weil sie eben nicht brauchen. Wir Peter Panen deine Captain Hook. Wir Peter Panen deine Captain Hook. Unsere Lieder brauchen keine Hook, deine Lieder brauchen Hooks, weil sie eben nicht brauchen. Wir Peter Panen deine Captain Hook. Wir Peter Panen deine Captain Hook.
Ja, wir kommen nun zum Hauptteil unserer heutigen Sendung und dazu lese ich kurz die Einleitung von dem Vortrag, den ihr nachher hört. Dieser Vortrag wurde in den letzten Wochen in Berlin abgehalten und aufgenommen. Genau. Nicht nur linke Bewegungen mobilisieren zum Gipfeltreffen der G20 in Hamburg. Auch Polizeien, Geheimdienste und das Militär bietet ein beträchtliches Arsenal auf. Protestbewegungen werden im Vorfeld ausgeforscht und kriminalisiert. Ermittlungsausschüsse warnen vor vermehrten Spitzelanwerbeversuchen und rechnen mit massenhaften Gefährderansprachen zur Einschüchterung. Schon jetzt werden Absperrungen gebaut, Demonstrationsverbote verhängt, kurz vor dem Gipfel werden die Kontrollen der Schengen-Grenzen wieder eingeführt. Mindestens 15.000 Einsatzkräfte sind angekündigt. Bundeskriminalamt und Bundespolizei agieren innerhalb der roten Zone, Bereitschaftspolizeien der Länder bewachen den Zaun. Für den Gipfel wird ein beträchtlicher Einsatzleiter der Polizei für einige Tage aus der Verwaltung zurückgeholt. In Hamburg-Harburg entsteht eine Gefangenensammelstelle mit 400 Plätzen, was für die Ingewahrsamnahme während des Gipfels vermutlich nicht ausreichen wird. In der Veranstaltung geben wir einen Überblick über die sogenannten Sicherheitsarchitektur, wie sie bei Gipfelprotesten in Heiligendamm, Elmau und jetzt in Hamburg gezimmert wird. Das bleibt nicht unbeantwortet, auch in Hamburg gibt es Antirepressionsgruppen, solidarische AnwältInnen und Demonstrationsbeobachtungen.
Dieser Beitrag fanden wir auf der Seite zilip.de. Ich buchstabiere es kurz, C-I-L-I-P.de. Und wir haben Teile daraus genommen, welche einen spannenden Beitrag zum bevorstehenden G20-Gipfel in Hamburg sein könnten. Den ganzen Vortrag und zwei andere Beiträge dazu findet ihr auch auf zilip.de unter Gipfel der Repression. Jetzt noch kurz zu Andreas Blechschmidt, welcher den Vortrag abhält. Andreas ist seit 1989 in der Roten Flora aktiv und hat in Bezug auf den G20 die Vorabenddemo am 6. Juli angemeldet, ist Mitarbeiter in einem Anwaltsbüro und hat sich in den letzten 15 Jahren mit der Hamburger Polizei und deren Taktiken sehr intensiv auseinandergesetzt. Daraus versucht er jetzt Einschätzungen zum G20 bezüglich der Sicherheit und Repression zu machen. Ich glaube, wir beginnen jetzt damit, oder?
Genau. Während dem Vortrag kommt noch ein Song immer zwischendurch, das ist der G20-Mobi-Song Wütend in Hamburg. Das ist der Song, welcher ihr zwischendurch hört. Und jetzt spielen wir das Interview ab.
Ja, der G20 in Hamburg, ganz formal ist der Grund der, dass die Bundesrepublik in diesem Jahr den Vorsitz für den G20 eben hat, und es ist eben so, dass die Vorsitzende Nation eben auch Gastgeber für den G20 ist, Und deswegen ist Angela Merkel diejenige, die also auf die glänzende Idee gekommen ist, dass es eine wunderbare Sache wäre, den G20 in Hamburg durchzuführen. Es ranken sich da so ein paar Mythen über die Frage, warum dieser G20 nun in Hamburg tatsächlich stattfindet. Es heißt, oder man konnte es immer wieder auch nachlesen, dass es möglicherweise auch seinen Hintergrund darin hat, dass man quasi über diesen Gipfel auch versuchen will, die in Hamburg relativ starke linke Szene auch damit anzugreifen und strategisch auch zu schwächen. Ich glaube aber ehrlich gestanden, dass die Gemengelage wesentlich trivialer und überschaubarer ist, weil es eben vor allen Dingen darum ging, dass Hamburg sich, als letztes Jahr klar war, Angela Merkel sitzt der G20 vor, sich erinnert hat, dass es da jemanden in Hamburg gibt, der es gerne groß mag. Hamburg hat sich ja letztes Jahr um die Olympiade 2024 beworben. Und es war wohl so, dass Olaf Scholz es für eine glänzende Idee hält, um sich schon mal als Metropole von Weltrang zu positionieren, dass es doch dann der Stadt sicherlich gut ansteht, auch Gastgeber eines G20-Gipfels zu sein. Und wie gesagt, ich habe nicht dabei gesessen, aber wie gesagt, es dürfte tatsächlich diese vergleichsweise triviale Gemengelage sein, die dazu geführt hat, dass eben die Entscheidung auf politischer Ebene gefallen ist, dass der G20 in Hamburg sein soll. Weil eins kann man ganz sicher sagen, die Polizei ist nicht gefragt worden. Nicht ohne Grund hat dann Hartmut Dudde, auf den werden wir später noch zu sprechen kommen, dann also in dem Mitgliedermagazin der Deutschen Polizeigewerkschaft bereits im August letzten Jahres eben mitgeteilt. Und der Kernsatz ist eben der in einem Interview: Wir sind uns sicherlich darüber einig, dass eine Großstadt wie Hamburg aus Sicherheitsgesichtspunkten nicht der idealste Ort für solche Veranstaltungen ist. Das ist vergleichsweise diplomatisch, aber in der Sache völlig eindeutig. Das vermittelt sich relativ klar, und das ist eigentlich auch das, was hinter den Kulissen eigentlich alle, die irgendwie Ahnung von Polizeiarbeit haben, es gibt eigentlich überhaupt keine dümmere Idee und aus polizeilicher Sicht eigentlich nichts weniger Beherrschbares, als so eine Versammlung in Hamburg abzuhalten. Was da eben tatsächlich auch hinter den Kulissen bereits debattiert wird, mag hier dieses Zitat der letzten Innenministerkonferenz, der innenpolitischen Sprecher der Union. Da gab es dann auf der letzten Innenministerkonferenz ein nicht öffentliches Briefing, wo also quasi informiert wurde, was so der Stand der Dinge ist. Und Thomas Blenke, CDU, alle waren erschreckt bis entsetzt, was da auf die Stadt zuzukommen scheint. Es ist tatsächlich so, dass es auch ein 20-seitiges internes Behördenpapier, also Papier der Hamburger Polizei gibt, das der Presse auch zugespielt worden ist, allerdings bis jetzt nicht einzusehen war. Aber es wurde jedenfalls von den Pressevertreterinnen, die das gelesen haben, eben kolportiert, dass also die Hamburger Polizei in diesem Szenario wohl tatsächlich auch zumindest auch Tote für theoretisch denkbar hält, im Rahmen der geplanten Gegenproteste gegen den G20-Gipfel. Ich möchte jetzt im Folgenden ein bisschen was erzählen zu den Rahmenbedingungen solcher polizeilichen Arbeit. Es gibt zwei wesentliche Elemente, die im Zusammenhang mit der polizeilichen Vorbereitung auf den G20-Gipfel relevant sind. Zum einen ist es natürlich selbstverständlich die gipfelkritischen Proteste, die zu erwarten sind. Aber es gibt ein zweites Element in der Sicherheitsvorbereitung der Polizei. Darüber wird natürlich auch aus psychologischen Gründen wenig gesprochen. Aber das ist natürlich ganz klar auch die Gefahr islamistischer Anschläge. Das ist ja generell bei den deutschen Polizeien insgesamt ein Thema, das spätestens seit den Anschlägen von Paris in allen Polizeien ganz oben angesiedelt wird. Es gab jetzt sehr viele Umstrukturierungen in den polizeilichen, strategischen und taktischen Einsatzkonzepten. Wir kommen da auch noch gleich bei diesem Stichwort Survivor, was da auch gefallen ist. Es betrifft auch die Ausrüstung der bundesdeutschen Polizeien, und es betrifft insbesondere aber eben auch die Einsatztaktiken, die in den letzten drei, vier Jahren also erheblich an diese auch neue und aus meiner Sicht tatsächlich auch bestehende und reale Gefahr, die allein aus Bereich islamistischer Terrorismus ohne Frage besteht. Also das sind diese beiden Elemente, rede ich mal darüber, wo ich ein bisschen mehr von verstehe, und das sind natürlich die globalisierungskritischen Proteste, die erwartet werden, auch wenn natürlich in der politischen Mobilisierung immer wieder auch deutlich gesagt wird, dass es hier natürlich nicht um Köpfe geht, sondern dass es ja um die Politik des G20 geht, dass es darum geht, gegen eine menschenverachtende Politik auf die Straße zu gehen und den G20 als politische Institution anzugreifen politisch, ist natürlich aber trotz allem klar, dass natürlich Namen wie Putin, wie Erdogan, wie Trump, dass das natürlich auch selbstverständlich mobilisierenden Charakter hat. Das sind also zwei Elemente, die natürlich in der Tat der Polizei in Hamburg und auch an anderen beteiligten Sicherheitsbehörden ganz sicherlich den Schweiß auf die Stirn treiben. Im Moment ist das öffentliche Sprech in Hamburg so, wir haben im Dezember 2016 den OSZE-Gipfel in Hamburg zu Gast gehabt. Das war eine gelungene Generalprobe, die gezeigt hat, dass die Hamburger Polizei in Kooperation mit den anderen Polizeidienststellen der Bundesrepublik in der Lage ist, so ein Gipfelereignis zu stemmen. 15.000 Beamte haben in einem wie ein Uhrrad ablaufenden Einsatz für die Sicherheit in der Stadt gesorgt und haben gezeigt, dass eben auch der G20 stemmbar ist. Dann wurde immer wieder deutlich formuliert in den letzten 4 Monaten, es wird für die Hamburgerinnen und Hamburger nur minimale Einschränkungen in ihrem Alltag geben, da es nur wenige wirkliche, echte Sicherheitszonen gibt. Und selbstverständlich wird demokratischer und legitimer Protest auf jeden Fall zugelassen. Und es werden also nur minimalste Einschränkungen des Versammlungsrechts, soweit es eben die Sicherheitslage erfordert, überhaupt nur erfolgen.
Wir haben keinen Bock mehr, gegen die da oben Lieder zu singen. Das System ist überall, nicht nur da oben, ganz egal, wer sich da trifft. Wir wollen auch keine Transparente für mehr Transparenz mitbringen. Das System kann nicht verbessert werden, sondern gehört zerstörtes Gift. Wenn neoliberal zu sein, als Menschen auszuschließen oder andere zu bezahlen, sie an Grenzen zu erschießen, wenn Eliten meinen, dass sich die Welt verhandeln lässt, nutzen wir das Spektakel, denn wir wollen was anderes. Wütend in Hamburg, ausrasten tut gut. Radikal und selbstbestimmt, Gründe gibt's genug. Wütend in Hamburg, aus Gründen Kapitalismus.
Die Zahl von 15.000 Beamten, die wohl beim OSZE jedenfalls nach offiziellen Angaben eingesetzt worden, werden im Moment eben auch als die Zahl kolportiert, die also in Hamburg auch im Juli zum Einsatz kommen soll. Und damit fange ich dann jetzt mal an, mich vorzuwagen in die Frage von Einschätzung, was da auf uns zukommt. Es gibt polizeilich eine Größe, die sagt, man braucht pro gewaltbereiten Extremisten, der also auf einer Versammlung oder auch sonst gewalttätig wird, 3 Polizeivollzugskräfte. Ne, das ist also dann hier 3:1. Das ist ja nicht nur ein politischer Slogan. Irgendwann wird das natürlich gekappt. Das ist klar, aber die Polizei spricht jetzt im Moment davon, dass sie zum Beispiel bei der Vorabenddemo am 6. Juli mit insgesamt derzeit 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechnet und davon aber ausgeht, dass davon etwa 4.000 gewalttätig sind. Also wenn man dann kurz mathematisch wird, dann hätten wir jetzt rein rechnerisch, müssten da schon 12.000 Polizeivollzugsbeamte und Beamtinnen an den Start gehen. Wie gesagt, das ist natürlich so Unsinn. Aber trotz allem ist die Zahl von 15.000 natürlich eine Beruhigungspille für die Öffentlichkeit, weil wenn wir dann mal kurz in die Logik eines mehrtägigen Gipfels gehen, dann muss man natürlich diese Zahl durch 2 teilen. Also man weiß zwar von Castortransporten, dass auch Einsatzzeiten mal 18 bis 20 Stunden sein konnten, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass es ungefähr also so 12-Stunden-Schichten bei den Hundertschaften geben wird. Das heißt, wir haben 15.000 Bullen, das teilen wir dann mal durch 2, dann sind wir bei 7.500. Dann sind natürlich nicht alle auf der Straße, also es gibt natürlich Hintergrundrauschen, die sitzen teilweise auf den Autos, die sitzen in den Einsatzstäben, die sitzen eben teilweise auch in den Stabseinsatzzentralen. Wenn wir mal konservativ bleiben, dann sind da also immer noch 5.000, 6.000 im Einsatz. Die müssen allerdings die Protokollstrecken bewachen, die müssen umfangreiche Objektschutzmaßnahmen durchführen, sagen wir mal 2.000, und dann wird es also schon relativ überschaubar, was da noch an Beamten auf der Straße steht. Und das eben angesichts der Größe des Protestraumes, den es gibt. Für den 7. Juli ist eine hafenweite Blockade geplant. Das heißt also, dass man das mal ganz lässig sagen kann, dass die kolportierte Zahl von 15.000 Beamten totaler Mumpitz ist und wir eher, oder ich jedenfalls, eher von etwa 25, möglicherweise auch bis zu 30.000 Beamten letztlich, die eingesetzt werden, auszugehen ist. Und das ist dann von dem, was in der Bundesrepublik an Polizeien verfügbar ist, dann so ziemlich das Maximum. Das Bild, was jedenfalls im Moment in Hamburg gezeichnet wird, die Polizei hat alles im Griff, es besteht kein Grund zur Besorgnis, und man sieht mit großer Gelassenheit auch der Tatsache entgegen, dass es in Hamburg eben auch gewalttätige Proteste geben wird. Es ist so, dass die Sicherheitsarchitektur eigentlich seit August letzten Jahres hochgezogen wird. Dazu will ich einmal ganz kurz einen Abriss geben, wie internationale große Ereignisse halt vorbereitet werden. Es ist also mitnichten so, dass die Hamburger Polizei in diesem Zusammenhang die Federführung hat. Das ist auch wichtig zu wissen für die Einschätzung dessen, was da eben auch an Sicherheitskonzepten auch auf uns als Gegnerin dieser Veranstaltung zukommen wird, sondern solche Veranstaltungen werden eben vor allen Dingen, soweit sie in der Bundesrepublik stattfinden, also zentral über das Bundeskriminalamt abgewickelt. Es ist so, dass insbesondere mit den beteiligten etwa 20 Nationen bereits seit letztem Jahr auf dieser Stabsebene, auf internationalen Ebene jetzt regelmäßige Kontakte bestehen und quasi von den teilnehmenden Sicherheitsorganen der Staaten an das Bundeskriminalamt ja sukzessive halt bestimmte Sicherheitsanforderungen formuliert werden. Das findet zusammen statt mit dem Außenamt, das entsprechende Abteilung auch hat, um sozusagen auch das politisch protokollarische Element in diesem Zusammenhang eben auch abzudecken. Und das Bundeskriminalamt, ne, das ist also im BKA-Gesetz eben festgelegt, dass das Bundeskriminalamt eben in Abstimmung mit ausländischen Sicherheitskräften eben die Sicherheitschoreografie entwirft. Und das ist eben besonders deswegen sehr bedeutsam, weil das nämlich in Klartext bedeutet, dass unter anderem der Secret Service, aber auch der türkische Geheimdienst, der russische Geheimdienst, der französische Geheimdienst dann entsprechend ihre Sicherheitsprofile formulieren werden und dass die dann eben auch von der Polizei umgesetzt werden müssen. Das ist eben der Secret Service, der sicherlich von den ausländischen Sicherheitskräften diejenigen sind, die also die weitestgehendsten Sicherheitsanforderungen eben auch stellen werden. Es ist so, dass der Secret Service mit Vorauskommandos von bis zu 300 Beamten sich wahrscheinlich schon jetzt, so spätestens ab April, Mai in Hamburg aufhalten wird. Und es gibt eine Besonderheit da drin, dass der Secret Service gerade auf die Hamburger Polizei nicht nur nicht gut zu sprechen ist, sondern auch extreme Vorbehalte in der Frage hat, mit welchen offenen Karten bezüglich des Sicherheitskonzeptes sie agieren, weil erinnert euch, dass die Attentäter des 11. September über ein Dreivierteljahr in Hamburg-Harburg ihren Anschlag auf die World Trade Center vorbereitet haben. In Hamburg waren die Sicherheitsbehörden völlig ahnungslos über diese Aktivitäten. Und das ist eben auch in den USA damals erstens bemerkt und zweitens vor allem seitdem nicht vergessen worden. Insofern gibt es da eben auch tatsächlich wirklich Vorbehalte über die Frage der Professionalität der insbesondere Hamburger Polizei. Weitere Akteure darin sind dann eben unter anderem der britische Geheimdienst, MI6 und MI5 sind das vor allen Dingen. Französischer Geheimdienst natürlich auch und dann natürlich der türkische Geheimdienst und schließlich vor allen Dingen auch der russische Geheimdienst. Und damit sind eben auch alles finstere Gestalten. Und das muss man einfach auch für die Sicherheitsarchitektur, die im Juli eben in Hamburg auch dann letztlich polizeilich durchgesetzt werden, wissen, dass also die Frage ist die Rote Flora in Steinwurfweite zur Messe hallen und kann sich die Hamburger Polizei, die sich den Affront erlauben, die Rote Flora in der Zeit dicht zu machen? Das interessiert ehrlich gestanden die jetzt hier gerade kurz skizzierten Akteure mit Verlaub einen Scheißdreck. Da wird es eine klare Ansage geben, welche Sicherheitszone sie erwarten. Und da werden also auf irgendwelche lokalen Hamburgensien auch auf die Frage, ob eben das besonders intelligent ist, also im Karolinen- und Schanzenviertel, das nun mal ohne Frage auch ein alternativ geprägter Stadtteil trotz Gentrifizierung auch nach wie vor ist, also ob das wirklich so durchsetzbar sein wird, dass die Leute also sich weder an die Fenster bewegen noch unerwarteten Besuch einfangen, das wird man dann mal sehen. Formal ist es aber so, dass eben jetzt die polizeiliche Vorbereitung des G20 in Hamburg läuft. Es gibt seit August letzten Jahres eine besondere Aufbauorganisation zu diesem Thema, die mit 16 Beamten und Beamtinnen begonnen hat. In Hamburg ist das natürlich, ich will das kurz halten, natürlich das die LKA Staatsschutzabteilung. Es ist vor allen Dingen auch hier noch die Fachabteilung der Spezialeinheiten und es sind in Hamburg aber auch hier die regionalen Gliederungen des Landeskriminalamtes. Ich erwähne das nur deswegen, weil es natürlich so ist, dass nicht nur das Hamburger Landeskriminalamt, sondern alle Landeskriminalämter, also auch hier die Berliner Staatsschutzabteilung, natürlich sich mittlerweile mit dem G20 ganz intensiv beschäftigen. Ich will es nicht ausschließen, dass zum Beispiel jetzt hier auch eine Beamter oder eine Beamtin möglicherweise hier auch verdeckt im Publikum eben auch sitzt, um sich sozusagen jetzt zu informieren, was wir hier sozusagen miteinander diskutieren und austauschen. Es ist auf jeden Fall so, dass natürlich jetzt laufend von den verschiedenen Landeskriminalämtern die Lagebilder erstellt werden, um nach Hamburg eben durchzufunken, mit welcher Mobilisierung eben entsprechend aus den verschiedenen Städten zu rechnen ist. Und es da also auch einen stetigen Austausch gibt, ist davon auszugehen, dass auch Verbindungsbeamte regelmäßig jetzt nach Hamburg reisen, auch direkt vor Ort Bericht erstatten, beziehungsweise auch umgekehrt eben auch dann, und nicht nur umgekehrt, sondern dass auch Verbindungsbeamte dann bei den eigentlichen Protesten eben auch die Hamburger Polizei unterstützen werden. Und darf sich das ein bisschen so vorstellen, wie es bei den Fußballspielen auch gängig ist. Da gibt es ja die szenekundigen Beamten, die dann immer mit ihrem sogenannten Klientel mitreisen. Und das wird sicherlich auch während des G20 sein, dass jetzt zum Beispiel auch LKA-Beamte des Berliner Staatsschutzes sich in Hamburg aufhalten werden, die eben unter Umständen dann auch im Zusammenhang mit BFE-Erkenntnissen, also von Beweis- und Festnahmen, Einheiten zur Strafe der Identifizierung direkt vor Ort in Know-how zur Verfügung stellen werden.
Dieser Kapitalismus heißt die Herrschaft von Männern. Bewegung heißt Revolte mit allen Gendern. Ein System, das nur nach Wachstum fragt, gegen das Leben. Wir sind lieber solidarisch und bringen Gipfel zum Beben. So ein Gipfel repräsentiert uns nicht und niemand, der da spricht, darf sich legitimiert sehen. Das System verwaltet Krisen auf kurze Sicht. Wir arbeiten an der nächsten, vielleicht 2017. Wütend in Hamburg, ausrasten tut gut. Radikal und selbstbestimmt, Gründe gibt's genug. In Hamburg aus Gründen Kapitalismus überwinden.
Ich will ganz kurz einen Überblick geben, wer in der Bundesrepublik gerade tätig ist. Es ist also in Hamburg natürlich, wie gesagt, ein Ausschuss der Polizei, in dem die Innenbehörde vertreten ist, in dem aber auch die Feuerwehr vertreten ist, in dem die Bundespolizei mit lokalen Gliederungen vertreten ist. Die Bundeswehr ist auch bereits jetzt schon eingebunden. Es werden auch Hilfsdienste wie Technisches Hilfswerk, aber auch DRK und ähnliche eingebunden sein. Ansonsten gibt es natürlich eine Zusammenarbeit logischerweise mit dem Bundeskriminalamt, mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, den Landesämtern, den verschiedenen LKAs, allerdings auch dem militärischen Abschirmdienst und auch dem Bundesnachrichtendienst. Weiter spielt auf jeden Fall eine Rolle natürlich das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum. spielt eine erhebliche Rolle natürlich auch die Auseinandersetzung mit möglichen islamistischen Anschlägen. Ich glaube, niemand von euch wird das Informations- und Kommunikationstechnikzentrum kennen. Das ist eine Sondereinheit der Bundespolizei, die ich in dem Zusammenhang deswegen ganz gerne hinweise, weil das eine Institution ist, die seit den 50er Jahren existiert hat in der Bundesrepublik, allerdings überhaupt erst 1994 legalisiert worden ist. Das ist eine Spezialeinheit, die für technische und akustische Überwachungsmaßnahmen des damaligen Bundesgrenzschutzes gegründet wurde, jetzt für die Bundespolizei aktiv ist. Das sind die, die tatsächlich in den 70er Jahren die Zellen in Stammheim auch verwanzt haben. Das waren also gar keine Verfassungsschützer oder gar LKA-Beamte, sondern das ist damals eben von dieser illegalen, geheimen BGS-Einheit durchgeführt worden. Wie gesagt, seit 1994 legalisiert. Führen sie eine zwar sehr versteckte Existenz, sind aber in der Tat auch schon bei den Gipfeln in Heiligendamm sehr aktiv gewesen und für Überwachungsmaßnahmen eingesetzt. Aber ein wichtiges Element auch in diesem G20-Gipfel spielt einfach auch nochmal der Einsatz der Bundeswehr. Also formal juristisch ist das ja so, dass es immer noch im Artikel 35 Grundgesetz geregelt ist, dass die Bundeswehr also nur wirklich in Ausnahmefällen im Inneren eingesetzt werden darf. Das sind also Naturkatastrophen oder Notstände ganz besonderer Art. Also das Oderhochwasser 97 und auch die Bekämpfung der Vogelgrippe, das mag man ja noch irgendwie, da mag man vielleicht noch irgendwie mitgehen, dass das also Gründe sind, für im Inneren eingesetzt zu werden. Tatsächlich gibt es eben schon seit etwa 15 Jahren einen massiven Versuch, diese grundgesetzlichen Beschränkungen, also jetzt massiv wirklich aufzuweichen. Ihr habt vielleicht alle mitbekommen, dass es vor, ich glaube, 4 Wochen auch eine erste koordinierte Übung von Polizei- und Militäreinheiten gab. Das ist schlichtweg grundgesetzwidrig. Der Hintergrund war natürlich, das ist immer die gleiche Blaupause für solche fortgesetzten Versuche, auch Dinge aufzuweichen, eine extreme Terrorlage. Und ihr wisst vielleicht, als letztes Jahr es in München einen Amoklauf durch einen Einzeltäter gab, wo über mehrere Stunden nicht ganz klar war, ob es eben doch möglicherweise mehrere auch terroristische Täter Gruppen, die koordiniert agieren, gibt, war es auch so, dass sich tatsächlich in München auch schon bewaffnete Bundeswehreinheiten von selber in ihren Kasernen Bereitschaft gesetzt haben, um möglicherweise dann auch direkt eingreifen zu können. Formal funktioniert das so, dass wir haben also eine Situation, in dem es ein doch relativ abgestimmtes polizeiliches Konzept geben wird, was jetzt in Hamburg vorbereitet werden wird. Es ist so, dass die Polizei natürlich jetzt in einem ständigen Prozess der eben Lageauswertung ist, der Gefahrenanalyse und eben der Abstimmung von entsprechenden polizeilichen Maßnahmen. Es ist so, dass der G20-Stab zuletzt in einem etwa 4-wöchigen Takt in einer großen Lage sich getroffen hat mit der Feuerwehr, der Bundespolizei, dem Bundeskriminalamt und wie auch schon erwähnt der Bundeswehr in einem regen Planungsaustausch steht. Es ist aber auch so, dass jetzt über das Bundeskriminalamt auch schon bereits die Vorauskommandos der ausländischen Sicherheitsbehörden in diese Auswertung und Vorbereitung auch einbezogen werden und in diesem Zusammenhang eben auch jetzt die Sicherheitsapparatur langsam hochgefahren wird.
Wir handeln zu wenig, aber denken widerständig. Wir basteln eine Bewegung radikal und widerständig. Ich will das System stürzen, doch ich häng noch hinterher. Rapp ich gegen den Verfassungsschutz,
ich häng noch hinterher.
Erstmal nach Hamburg, wie wär's mit dem Vorschlag Hammer?
Ein paar Kosten vorm Anschlag, ich find den Vorschlag Hammer.
Alles roch nach Aufstand,
als ich morgens aufstand, alle in schwarzen Pullis
gegen die Police.
Los, geh. Fahr in Gebiete, mach dem Namen alle Ehre, Gefahrengebiete.
Ihre Beute wird in vollen Zügen genossen. Sie fahren im Bahnhof ein in vollen Zügen genossen.
Refugees kommen weiter auf immer neuen Wegen. Die Deutschen sind ganz außer sich der neuen Wegen. Das ist das Ergebnis, das ist neoliberal.
Willst du ein Delfinbrötchen?
Neoliberal.
Kein Bock auf Herrschaft oder Klassen, wir sind Gegenstände. Ein Beleg dafür sind fliegende Gegenstände.
Uns repräsentiert ihr nicht mit eurem Trauermarsch. Glaubt ihr, wenn ihr den Mund aufmacht, dass ich euch trau am Arsch.
Wir werden nerven, springen, schreien, schmeißen, helfen, singen, dreist sein, Messe, heim, brennen, rote Zone, sucht Stein, kämpfen, rennen, durchbrechen, uns trennen, wieder verein.
Operative Maßnahmen laufen natürlich in dem Zusammenhang auch schon so. Es ist natürlich völlig klar, dass die Telefon- und Internetüberwachung, die Überwachung des Mailverkehrs, allerdings auch umfangreiche Observationsmaßnahmen, aber auch Standobservationen in Hamburg sowieso laufen. In Hamburg gab es vor 2 Wochen eine Aktionskonferenz im St. Pauli-Stadion. Da kann man auch, das dürfte so klar sein, das Amen der Kirche, dass eben, es waren über 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort, dass es eben auch dort schon zu einer gezielten Überwachung auch der dortigen Funkzellen gekommen sein wird. Das ist natürlich eben auch dann genau das Raster, was eben über verschiedene andere Aktivitäten auch im G20-Kontext natürlich gelegt werden wird. Und auch dann natürlich der Versuch der Polizei, wenn man das dann kombiniert mit Observationserkenntnissen, mit Erkenntnissen aus der Überwachung des Mailverkehrs und auch der Telefonüberwachung, dass man natürlich irgendwann auch bis zum Juli aus polizeilicher Sicht in der Lage sein wird, eben auch zu entscheiden, welche Aktivistinnen und Aktivisten eben auch möglicherweise wichtige Funktionen in der Gegenmobilisierung wahrnehmen und da auf diesem Grundlage eben auch Maßnahmen, zu denen Christian nachher noch mehr sagen wird, also Gefährderansprachen, möglicherweise auch vorbeugende in Gewahrsamnahmen, werden sich natürlich auf solche Erkenntnisse auch dann rufen. Natürlich gibt es auch jetzt schon in Hamburg eine große Überwachung eben auch von anschlagsrelevanten Zielen und logistisch zu schützenden Objekten. Da darf man auch davon ausgehen, dass da auch kein Aufwand zu groß ist. Das Gleiche gilt natürlich aber auch für Berlin. Also es gibt ja schon eine ganze Reihe von auch sogenannten Mobilisierungsstraftaten, zu denen ich später noch was sagen werde. Wozu ich jetzt aber noch mal kurz kommen möchte, ist die Frage, neben den Sicherheitsvorbereitungen, die die Polizei in Hamburg jetzt, wie gerade skizziert, eben schon laufen haben wird, was ist eigentlich ein realistisches Mindestszenario, was man erwarten kann? Also wenn man auf Luftlinie dort .org geht und sozusagen mal über Entfernung sich dort informiert, dann habe ich hier mal die Entfernung 1 Kilometer eingegeben. Also ich hatte dann dort Messegelände eingegeben und Schulterblatt. Netterweise ist das dann von selber gleich aufs Schulterblatt 71 gesprungen. Das Schulterblatt ist ein bisschen länger, das fand ich dann ganz charmant. Das ist eine Strecke von 1,18 Kilometern, wie ihr seht. Der Hintergrund ist der, welche Mindestanforderungen gibt es eigentlich von Institutionen wie dem Secret Service. Wenn man also die Mindestanforderungen des Secret Service für den Obama-Besuch hier in Berlin zugrunde legt, aber auch zum Beispiel des Obama-Besuchs in Hannover, Herrenhausen, da gibt es die Gärten, die damals Obama besucht hat. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Stadtteil, der bekannt ist für eine mobilisierungskräftige und hochaktive autonome Szene. Und selbst für diesen Bereich gab es also die Mindestanforderung, dass der Secret Service eine rote Zone von 1 Kilometer erwartet hat, in dem es also keinen Individualverkehr mehr geben darf, in dem sozusagen der Zugang polizeilich überwacht wird und in dem die besagten dort lebenden Anwohner und Anwohnerinnen sich nicht an den Fenstern zeigen dürfen. In diesem Bereich wurden Scharfschützenkommandos der Polizei postiert und in diesem Bereich ist das öffentliche Leben sozusagen zum Erliegen gekommen. Wenn man nur mal diese Minimalanforderung und wie gesagt, das Hamburger Schanzenviertel mit zum Beispiel der Roten Flora ist einfach eine andere Liga. Das hat, glaube ich, jetzt auch hier nichts mit Mythos zu tun oder mit autonomen Gewaltfantasien und von Kraftmeierei. Aber das ist also aus meiner Sicht das absolute Minimum dessen, was von der Hamburger Polizei erwartet werden wird, was also allerspätestens am 7. und 8. Juli also sozusagen ein Bereich sein soll, der also von jeglichen Störungen freizuhalten ist. Es gibt eine klare Ansage von Sicherheitsbehörden, dass man erwartet, dass es keinerlei Demonstration im unmittelbaren Bereich des G20-Gipfels geben wird. Und ihr wisst, es gibt ja sowas wie das Versammlungsgesetz, in dem geschrieben steht, dass Protest in Sicht und Hörweite zum Protestanlass durchzuführen ist. Und das sind natürlich 2 Dinge, die in einem völligen, diametral entgegengesetzten Widerspruch zueinander stehen. Und wo auch die Polizei in Hamburg gerade versucht, auch scheibchenweise die polizeiliche Wahrheit und Realität, die da im Juli auf uns zukommen wird, in kleinen Häppchen und Dosen schon mal langsam der Öffentlichkeit die bitteren Pillen zum Schlucken zu geben sein werden. Genau, also das ist sozusagen die neue Leitzentrale. Das ist ein riesengroßer Bildschirm und das sind weitere Bildschirme. Und zum einen ist es so, dass die Polizeieinheiten halt mit GPS-Sendern ausgerüstet sind. Das heißt, die Polizei kann in Echtzeit auf dieser Karte genau sehen, welche Polizeieinheiten sich wo verhalten. Und auf der Hundertschaftsebene gibt es dann quasi so eine Art Pad. Das heißt, die können auch direkt sehen, was los ist. Das ist für uns eine schlechte Nachricht, weil das nämlich bedeutet, dass die Polizei wahrscheinlich doch im Gegensatz zur Vergangenheit möglicherweise doch wesentlich zielgerichteter auch mit ihren Polizeieinheiten agieren kann, weil die dann quasi wie in so einem Computerspiel so ein bisschen sehen, was um sie herum los ist. Und das Stichwort Helikopter ist insofern relevant, dass nämlich hier auf diese Bildschirme und auch dort teilweise die Helikopterbilder in Echtzeit aufgespielt werden. Das heißt, eben in der Einsatzzentrale kann man sozusagen direkt sehen, was auf der Straße los ist. Und dann natürlich wesentlich zielgerichteter und auch taktisch fein abgestimmter agieren. Das war auch tatsächlich einer der Gründe, warum wir auf OSZE die ganze Zeit diese Hubschrauber gekreist haben, weil das war wirklich wie in diesem schlechten Film das fliegende Auge. Also klar, dass das auch ein einsatztaktisch total wichtiges Element in der Führung der Polizeikräfte war.
Wütend in Hamburg, ausrasten Toulouse, radikal und selbstbestimmt, Gründe gibt's genug. In Hamburg aus Gründen Kapitalismus überwinden.
Neben den polizeilichen Aktivitäten in Hamburg ist es aber ganz klar, dass die Bundespolizei, die war während des OSZE mit über 2000 Beamten im Einsatz und davon war der größte Teil der Beamten tatsächlich im gesamten Bundesgebiet tätig. Das heißt, die Bundespolizei hat also ganz gezielt die gesamten Anreisewege nach Hamburg überwacht. Das war tatsächlich auch für die erklärtermaßen eine Generalprobe, auch für den G20. Es ist also so, das ist übrigens gerade heute in der Presse bekannt gegeben worden. Ich hatte das bis jetzt immer als eine Einschätzung, was auf uns zukommen wird, an dieser Stelle genannt. Jetzt ist es vom Hamburger Innensenator beglaubigt worden, dass es so kommen wird. Das Schengen-Abkommen wird außer Kraft gesetzt werden. Es wird Grenzkontrollen geben, und zwar an allen bundesrepublikanischen Grenzen. Das heißt also, es wird den Versuch geben, eben die Ausreise von gewaltbereiten ausländischen Demonstranten und Demonstrantinnen zu unterbinden. Hamburg macht sich insbesondere Sorgen wegen der geplanten Anreisen aus dem skandinavischen Raum, weil es da mittlerweile ein breites, organisiertes Vorbereitungstreffen in dem Raum gibt. Aber das Gleiche gibt es auch schon in Griechenland. Also seit Sommer letzten Jahres gibt es ein griechenlandweites Vorbereitungstreffen der anarchistischen autonomen Gruppen mit dem klaren Thema G20 in Hamburg. Da wird also einiges auf Hamburg zukommen. Die Schweiz hat jetzt schon einen Sonderzug organisiert. Es gibt aus Barcelona schon organisierte Zusagen für Anreisen. Da wird also ein recht munteres Völkchen sich sowieso im Juli auf den Weg machen. Und deswegen gibt es bereits jetzt schon ein entsprechendes Konzept der Bundespolizei, eben die Grenzen zu überwachen, natürlich die gesamten Bahnstrecken zu überwachen, natürlich aber auch das Fernbusnetz zu überwachen. Da dürfte es also ein relativ elaboriertes System der Rasterfahndung geben, um da möglichst viel dann auch an Anreise zu unterbinden. Was man aber auch ganz klar sagen muss, ist, dass es natürlich ein weitgehendes Versuch geben wird, und das ist jetzt nochmal das Stichwort Summit Policing. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Hamburger Polizei sehr wahrscheinlich doch auch ein Teilversammlungsverbot vor dem G20 erlassen wird, weil es eben sonst so sein wird, dass also allerspätestens ab dem 4. Juli, am 5. Juli, am 6. Juli die Polizei also schon bereits drei heiße Tage haben wird, wo sie sich mit gewalttätigen demonstrativen Auseinandersetzungen ganz sicher, insbesondere wenn das Wetter gut sein wird, in Hamburg auseinandersetzen werden muss. So, und da ist sozusagen noch kein einziger Gast in dem Versuch vom Hamburger Flughafen auf den Protokollstrecken, die dann freigehalten werden, Richtung Innenstadt zu fahren, weil es natürlich allerspätestens ab dem 6.7. auch Versuche geben wird, eben auch genau diese gesamten Strecken eben auch zu blockieren. So. Deswegen muss man sich darauf einstellen, dass es also ein relativ weitgehendes Teilversammlungsverbot mit einer Allgemeinverfügung eben auch geben wird. Ich denke, dass sicherlich aus ganz grundsätzlichen politischen Gründen davon die Demo am 8. Juli möglicherweise nicht betroffen wird. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass unter anderem auch die autonome Vorabenddemo am 6. Juli
möglicherweise schlichtweg verboten werden wird. Das muss man sehen. Das ist, wie Sie gesagt, auch jetzt ein bisschen noch der Blick in die Glaskugel. Aber davon auszugehen, dass das allein eine Beauflagung dieser Demonstration geben wird und auch der anderen Demonstration, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Und dazu kommt noch, dass eben auch jetzt schon die Ansagen immer deutlicher werden. Die Polizei hat eben gesagt, es wird kein großes G20-Camp in Winterhude geben. So. Es wird keine Auftaktkundgebung am 8.7. auf dem Moorweidenplatz geben. Es wird auf keinen Fall eine Demonstration, eine Kundgebung im Bereich der Messe geben. Es wird auf keinen Fall eine Abschlussumgebung für ihn auch immer auf dem Heiligen Geistfeld geben. Es wird auf keinen Fall Demonstrationen im Bereich der Hamburger Unstadt Jungfernstieg-Mönckebergstraße geben. Das ist wieder so ein bisschen die Hamburger Linie der 2000er Jahre so. Also die vollmundigen Ankündigungen. Es wird nur minimalste Einschränkungen hier im Bereich der Messe für die Anwohnerinnen geben. Ansonsten wird man in Hamburg vom G20 nicht besonders viel mitkommen. Die sind also ganz sicherlich nicht das Papier, auf dem diese Pressemitteilungen in den letzten Wochen und Monaten geschrieben worden sind, wert.
Am Schluss hörtet ihr noch ein Song von Alvarette, einer Band aus Göteborg. Jetzt kommen wir zur Broschüre Funkstille, welche letzten Monat im April herausgegeben wurde. Wir stellen die kurz vor.
Mitte Juli 2016 wurde bei einem Funkmasten in Zürich Feuer gelegt und dieser somit für mehrere Tage sabotiert. Dieser Funkmasten dient der Stadtpolizei Zürich als Notfunkantenne und ist eine für sie unentbehrliche Infrastruktur zur Garantierung ihrer internen Kommunikation und somit zur Aufrechterhaltung ihrer äußeren Kontrolle und Autorität. Am Tag nach dem Sabotageakt fanden in verschiedenen Schweizer Städten mehrere Polizeihausdurchsuchungen statt. Laut Durchsuchungsbefehlen wurde nach einer dringend verdächtigen Person gesucht, deren persönliche zuordnungsbare Artefakte gefunden worden waren. Alle aufgesuchten Orte musste die Polizei jedoch mit leeren Händen wieder verlassen. Die international gesuchte Person, eine anarchistische Gefährte, ist seitdem von der Bildfläche verschwunden.
Mit der vorliegenden Broschüre Funkstille wollen wir verschiedene publizierte Artikel in chronologischer Reihenfolge zum oben erwähnten Fall versammeln, meist der anarchistischen Zeitung Dissonanz aus Zürich entnommen. In jener schnelllebigen, von Informationen zugemüllten Zeit, in welcher wir leben, passiert es nicht selten, dass einschneidende Ereignisse im Rhythmus der Zeit untergehen. Funkstille heißt hier, einen Augenblick innezuhalten, sich den omnipräsenten Shitstorm zu entziehen, zurückzuschauen, nachzufühlen, zu reflektieren. Die Intention ist daher weitaus mehr als ein paar A4-Seiten Retrospektive, um all jenen, die noch nichts von der Geschichte mitbekommen haben, zu informieren. Uns der Gefahr bewusst, dass dadurch der lähmende Schmerz des Verlustes eines guten Gefährten wieder aufkommen könnte, wollen wir uns ihm dennoch stellen. Eben gerade deshalb, denn was wir anstreben, ist ein Zurückschauen mit offenem Blick, vollster Solidarität und entschlossener Wut, um allen mit der Herrschaft Unversöhnlichen das Hier und Jetzt als einzige perspektivische Option in der Subversiven zu handeln gilt, näherzulegen.
Funkstille heißt hier, die fallbezogenen Artikel zusammen mit anderen ausgewählten anarchistischen Texten, die an anderen Orten und zu anderer Zeiten publiziert wurden, zu einem praktischen Vorschlag zu vereinen und zur Diskussion zu stellen. Der dezentrale, selbstorganisierte und anonyme Angriff auf Ausbeutungs-, Kontroll- und Unterdrückungsinfrastrukturen der Macht. Dies, um die gesellschaftliche Reproduktion der Macht mittels dieser Infrastruktur zu sabotieren. Dies, um schwellende soziale Konflikte in der Gesellschaft an die Oberfläche zu hieven und darin zu agieren. Dies, um lokale Revolten und Kämpfe zu unterstützen, zu befeuern oder mit der Perspektive einer sozialen Ausdehnung sie in die Länge zu ziehen. Hierfür ist es unumgänglich, sich den Fragen der zu wählenden Methoden und Mittel, jenes des Wo und Wann, sowie jenen des Bevor und des Danachs, die eine solche Praxis des Angriffs verlangt, zu stellen und diese zu vertiefen. Denn wo anarchistische Ideen gären und zu Pläne-Schmiedereien anregen, sollte präzisen Taten folgen, um den angestoßenen subversiven Kreislauf vertiefend zu beschleunigen. Weit über eine Funkstille hinaus. Dem Gefährten alles Gute, wo auch immer er sich befindet. Die Broschüre findet ihr in der anarchistischen Bibliothek Fermento an der Josefstraße 102 in Zürich oder ihr könnt die Broschüre auch online downloaden, zum Beispiel auf barrikade.info oder auf unserem Blog wird es auch einen Link zur Broschüre geben.
Genau, dann kommen wir gleich zum Ausblick. Heute Abend gibt es im Umbo an der Wasserwerkstraße 89a, das war vorher das Clubi dort, ab 22 Uhr experimentale Musik und Live-Performance und andere Acts mit dem Genre Grind, Free Jazz und Elektronik. Genau. Dann morgen ist im Kochareal LA Cat Party DJ Dr. B, Ska, Reggae, Hip-Hop, Dubstep, DJ Katheter, Wixer Crew, Drum Bass und das Velonom im Kochareal ist offen von 14 bis 16 Uhr. Dies morgen Abend ab 21 Uhr im Kochareal an der Rautistraße 22 in Zürich-Gwaltstetten. Und dann noch ein weiterer Ausblick auf das nächste Wochenende. Am Freitag, den 26. Mai bis Sonntag, 28. Mai, ist der Internationale Kongress gegen kapitalistische Stadtentwicklung in Kochareal. Mehr Infos dazu findet ihr auf www.kongress.ga. www.kongress.ga. Und im Anschluss an den Kongress gibt es noch eine Infoveranstaltung zu den G20-Protesten. Dies auch im Kochareal, hier noch kurz der Text vom Flyer.
Infoveranstaltung 28. Mai 2017 at Kochareal. Eine Freundin vom EA Hamburg kommt zu Besuch und informiert über die anstehenden G20-Proteste im Juli in Hamburg. Schwerpunkt wird der Umgang mit der Repression darstellen. Um 19 Uhr ist Abendessen, um 20 Uhr Infoveranstaltung, genau zum oben genannten Text.
Ja, unsere Sendung findet ihr auf unserem Blog infolorafr.noblogs.org und wir kommen zum Schluss, seid unanständig,
ja, und bleibt wild und jetzt kommt so schrill wie der Papagei ein Song von La Femme Si Un Jour.
Genau, und bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao. Touche pas.
immer ständig.